Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil alias The Hopmeeple und
Bastian alias Fenris Board Games.
Und wir haben zu dieser Jubiläumsfolge, ne, Folge 60, Wahnsinn, dass wir schon so viele beisammen haben. Ich hoffe noch viel, viel mehr. Haben wir einen Gast mit am Start und zwar den Felix Mertikat.
Hallo und erstmal herzlichen Glückwunsch an euch beiden, 60 Folgen. Das ist ein kleines Jubiläum. Ich bin Felix Mertikat von King Raccoon Games und ich freue mich, dass ich heute Abend dabei sein darf. Vielen Dank.
Sehr schön. Wir freuen uns auch und wir starten, weil du ja ganz, also zum ersten Mal bei uns bist, mit unserem, ja, schon fast, mit unserer Tradition, kann man schon fast sagen, mit unserer Brettrunde, bevor wir dann quasi auf dein neues Projekt zu sprechen kommen. Die Brettrunde schaut wie folgt aus. Wir stellen dir jetzt ein paar Fragen und bitten dich entsprechend schnell darauf zu antworten, nicht allzu lang darüber nachzudenken und ja, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein bisschen dich einschätzen können.
Hervorragend.
Sehr gut. Dann fangen wir doch gleich an. Was ist dein Lieblingsspiel?
Star Wars Rebellion und Blood Rage.
Das ging schnell. Ne?
Das ging verdammt schnell. Sehr gut. Hast du nachts mal davon geträumt oder von Brettspielen generell?
Ja, auf jeden Fall. Hallo.
Wenn man nach Autor träumt man immer davon. Ne?
Das auf jeden Fall. Man wacht mit irgendeiner grandiosen Spieleidee auf oder wenn man gerade mitten in einem Projekt drin ist und einfach noch eine spannende, gute Mechanik braucht. Ja, du denkst ständig darüber nach. Aber ja, ich bin auch schon von Spielen aufgewacht, die ich gespielt hatte, die mich aber irgendwie total mitgenommen haben. Also, wie gesagt, die beiden Spiele, die ich gerade angeführt habe, aber auch Dune Imperium. Ah, ich hätte das machen sollen. Ja, auf jeden Fall.
I feel you. Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du denn gerne? Der Gesichtsausdruck war jetzt super. Ja, das ist hier Investigativjournalismus.
Du merkst schon, ne? Tatsächlich überlege ich gerade die Spiele, die ich gerne spiele. Welche Hauptfiguren? Da gibt es, glaube ich, direkt nicht Hauptfiguren. Das
Blood Rage, einer der Krieger, der gebunden wird.
Nee, tatsächlich kann ich die Frage so nicht direkt beantworten. Stell sie vielleicht ein bisschen anders. Oder andersrum, beantworte du sie, dann weiß ich, was ich hätte antworten können.
Nein, wir machen jetzt hier nicht einen auf Priester, der einfach die Frage mit einer Gegenfrage beantwortet, ja.
Was hättest du geantwortet?
Was hätte ich geantwortet?
Ja.
Es gibt ja Spiele, was weiß ich, wo es um Marie Curie geht. Und dann sagt man vielleicht, ich möchte genau Marie Curie sein.
Oder Darwin.
Oder der Wald im Mischwald.
Der Wald im Mischwald, ja, genau.
Oder das Misch im Mischwald.
Genau. Ja, dann wäre ich gerne die Rage und Blood Rage.
Schöne Antwort. Mit welcher Berühmtheit möchtest du denn gerne mal ein Brettspiel spielen?
Neil deGrasse Tyson.
Stille.
Cool. Also ich kenne nur Mike Tyson, aber...
Ja, das ist tatsächlich ein amerikanischer Wissenschaftsjournalist, der auch als Wissenschaftler arbeitet, aber der eine ganz, ganz tolle Sicht auf die Welt hat und Kindern, aber auch Erwachsenen die Wissenschaft näher bringt. Und ich immer wieder beeindruckt bin von Dingen, die er erzählt, wie er Wissenschaft zusammenfasst und auch komplexe physikalische Dinge zusammenfasst. Und da hätte ich mal Lust, quasi beim Brettspielen ihn kennenzulernen, weil... Wir wissen es alle, bei Brettspielen lernst du Leute wirklich kennen.
Ja,
du kannst bei Brettspielen keine Persönlichkeit faken. Es wäre mir noch nie untergekommen, dass irgendjemand eine andere Persona sein kann im Brettspiel. Da bist du einfach 100% du. Und Gewinnen und Verlieren holt einfach den ehrlichsten Charakter aus dir raus.
I can relate. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Und ich merke gerade, dass ich eine große Lücke habe in wissenschaftsjournalistischen Kollegen aus den USA. Das muss ich mal direkt im Anschluss zu dieser Folge schließen.
Das hat mich jetzt an Dr. Proton erinnert. Davon. Von Sie mit Eng war der, glaube ich.
Größtes No-Go am Spieletisch?
Table Flip, definitiv. Also ich bin, leider bin ich der Kandidat, dem das am leichtesten passieren könnte, weil ich schon festgestellt habe, ich bin ein sehr emotionaler Spieler im besten Sinne. Also ich spiele relativ schnell, sehr intuitiv. Kann aber, wenn ich nicht aufpasse, im falschen Moment mit Frust, kann ich schon mal mich richtig ärgern. Das liegt aber dann nicht daran, ob ich gewinne oder verliere, sondern wenn ich mir zu sehr einen Plan gefasst habe, der dann plötzlich platzt. Deswegen, ja, ein Table Flip wäre auf jeden Fall No-Go. Ja, da würde ich mich sehr ärgern.
Ich habe tatsächlich noch nie einen Table Flip miterlebt, Gott sei Dank, bis dato. Wobei, Gott sei Dank, also würde es auch doch gern mal schauen. So. Am Nachbartisch, weißt du?
Ja, also deswegen, das wäre mein No-Go, ja.
Ja, auch da nachvollziehbar. Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Auf jeden Fall, ich bin Snackkönig. Hallo? Da atme ich 2-3 Tüten Chips weg, wenn ich nicht aufpasse. Ich habe auch nur ein einziges Spiel gesleeved. Das ist Dune Imperium. Beim Rest ist einfach das, was ich an den Fingern habe, auch am Spiel.
Also die nächste Frage wäre: Fraktion süß oder salzig?
Tatsächlich eher salzig. Ja. Ist aber mit dem Alter gekommen. Früher war ich natürlich voll der Süßschmackofatzer, aber mittlerweile bin ich bei Chips und so Zeugs einfach, da kriegst du mich.
Also mit den Sleeves darfst du den Wikinger nicht hören lassen.
Wieso? Weil er alles
oder der nicht sleeved doch alles.
Ja, das ist dann aber sein Problem. Ja. Ich habe ein einziges Spiel gesleeved und war schon nach der Hälfte total genervt.
Ich habe am Anfang auch alles gesleeved und habe dann irgendwann gesagt, ah nee.
Ich sleeve nur die Spiele, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Es sind doch noch ein paar.
Hast du nicht bald gesleeved?
Bitte?
Ja. Hast du Mischwald gesleeved? Ja, ich nicht.
Mischwald habe ich gesleeved. Aber das liegt daran, dass wenn man irgendwann die Karten kennt und du hast da so eine Macke drin und du weißt, das ist die und die Karte, die entweder dein Gegner hat oder okay, in der Auslage oder als nächstes kommt, weißt du, das macht für mich das Spiel kaputt. Dementsprechend.
Auf sowas achtest du?
Na, sagen wir mal, bei Mischwald sind die Karten relativ übersichtlich. Wenn du das Spiel in- und auswendig kennst, weißt du ganz genau, dann gibt's halt so viel von den Karten. Und wenn du sowieso auf bestimmte Strategien spielst, dann würde ich mir merken, ob ich will oder nicht.
Krass. Genau. Und hast du überhaupt das Problem mit fettigen Fingern oder betrifft dich das gar nicht, weil bei dir die Antwort Snacks nein wäre?
Naja, die Sleeves sind doch schon eine Antwort, oder?
Das hat damit nichts zu tun. Manche Leute mischen ihre Karten gerne und hätten sie zum Beispiel gerne. Also es gibt manche Leute, die sleeven alles, unabhängig davon, ob sie snacken oder nicht.
Nee, also ich snacke natürlich auch gerne.
Süß oder salzig?
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir drehen das Ganze.
Beides. Ja, beides. Das Interview jetzt.
Aber ich bin auf die nächste Frage gespannt, die ich hier auf meiner Liste habe, Felix, die du mir jetzt stellst.
Soll ich dir eine stellen?
Schön. Aber schön zu wissen, dass du vom Süß-Schmackofatzer zum Salzig-Schnabulierer geworden bist.
Schnabulierer, genau. Hey, kennt ihr das Spiel noch Heavy Hitters von die Giant Killer Robots von Veta? War das mal. Also 2019 rum kam das als Kickstarter raus und da hat man so riesengroße Mechs gespielt. Und mein absoluter Lieblingsmech heißt Sweet and Salty. Das ist der hat das Thema Süßigkeiten und Chips. Das ist einfach total geil. Das ist auch mein absoluter Lieblingsmech. Der steht hier auch genau gegenüber. Fand ich, allein der Titel, dass der perfekt passt, wirklich Sweet and Salty. Und dann hat er eine Artilleriekanone dabei. Und wirkt mit Chips und Schokolade. Super.
Und schon haben wir eigentlich schon deine dritte Frage nochmal beantwortet. Welche Hauptfigur wärst du gerne, oder?
Oh, Sweet and Salty. Holy shit. Yeah. Ja, perfekt. Siehst du, du bist der echte Investigativjournalist. Du lässt mich labern, bis ich mich selber verrate.
Machen wir mal gleich weiter damit. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Das ist eine gute Frage. Meinst du jetzt eine am Tisch oder im Spiel?
Sowohl als auch, das darfst du ja aussuchen.
Am Tisch hätte ich gerne die Superfähigkeit, ein Spiel in einer Sekunde auf- und abzubauen.
Ja, je nach Spiel ist das schon.
Also gerade bei Voidfall würde ich mir dadurch halt quasi zwei Tage Spielzeit sparen. Pro Partie, wohlgemerkt, ja. Ich habe das mal auf dem Tisch gesagt, meiner Frau, ich habe hier Voidfall, lass uns das mal spielen. Und wir hatten gerade frisch ein Kind bekommen. Meine ich baue es auf und dann kommst du einfach so und dann spielen wir. Und nach anderthalb Stunden hatte ich es dann immer noch nicht aufgebaut. Und sie meinte, jetzt haben wir es 10 Uhr, ich gehe nach dreiviertel Stunde ins Bett. Und ich so, gut, dann baue ich es auch direkt wieder ab. Im Spiel eine Fähigkeit, glaube ich, fände ich, bei Deckbuilding liebe ich, wenn man Karten löschen darf. Also eine Fähigkeit, dass man unliebsame Karten aus dem Deckbuilding-Game rauswirft, das wäre meine Spezialfähigkeit, die ich gerne hätte.
Ja, hier und da wird die sehr hilfreich, ja. Kein Müll mehr auf der Hand, wie es so schön heißt.
Ja, ganz genau.
Was ist dein Lieblingsthema in Brettspielen?
Weltraum.
Sehr schön. Was ist deine Spielerfarbe?
Meine Spielerfarbe ist oft gelb. Wenn es da Diskussionen gibt und ich unterliege, bin ich weiß.
Sehr Aber schön. Nur, wenn du unterliegst, sonst nicht.
Naja, sonst bin ich ja gelb. Also ja. Eindeutig.
Würfel oder Karten? Was ist dir lieber?
Ich tendiere zu Karten mit einem sehr starken Advokat für Würfel, wenn sie richtig eingesetzt wurden. Ich liebe das. Ja, pass auf.
Meine ist beides eigentlich. Ja, eigentlich schon. Na, wobei, ja, da ist schon eine Wertung drin. Ja.
Die Karten haben den Vorteil, dass du sehr viel mehr Story erzählen kannst, weil du quasi jede Karte ja theoretisch individuell gestalten kannst. Ein Ereignis, das nur einmal passieren kann. Und davon bin ich ein großer Fan. Ich liebe, auch wenn ich es als Spieler irgendwie auch anstrengend finde, aber ich liebe einzigartige, einmalige Fähigkeiten, bei denen ich das Timing festlegen muss. Bei Würfeln liebe ich allerdings, wenn es um Zufall geht und nicht, wenn es um Glück geht. Und da ist es so ein bisschen mein Steckenpferd. Viele Brettspiele nutzen ja Würfel, um Glück darzustellen. Also etwas passiert und ich muss würfeln, ob etwas klappt oder nicht klappt. Und ich lanciere immer dafür, dass man Würfel perfekt dafür nutzen kann, dass man zufällige Ergebnisse produzieren kann. Und da allen voran ist zum Beispiel King of Tokyo da ein gutes Beispiel, bei dem, ja, du brauchst Glück, um auch zu gewinnen. Aber die Würfel bringen dir Zufallsergebnisse, mit denen du was machen kannst. Und das finde ich ziemlich, ziemlich geil.
Also doch beides. Die Kombination macht's. Nee, sehr schön. Dann letzte Frage, bevor wir die Brettrunde schließen. Wie viele Spiele hast du denn in der Sammlung?
Etwa 80.
Nice, das, sweet and tight. Sehr schön.
Das liegt daran, dass ich sehr viele Spiele sehr schnell raushaue. Also ich bin als Spielerfinder immer unendlich interessiert an neuen Spielen. Ich spiele sie, teste sie, erlebe sie und feiere das total. Da ich hier in Ludwigsburg einer der wenigen bin, die überhaupt, also wo ich wohne, quasi in meiner Spielegruppe der Einzige bin, der Brettspiele kauft, ist die Sammlung recht klein, weil ich als Privatmensch Spiele sehr schnell wieder raushau, wenn ich weiß, sie kommen weder bei mir noch in meiner Spielegruppe jemals nochmal auf den Tisch. Da spare ich mir den Platz im Regal und behalte die auf jeden Fall ein zweites, drittes, viertes Mal auf den Tisch kommen. Deswegen ist die Sammlung, wie bei einem Deckbuilding-Game, klein gehalten.
Ja, da muss ich mich noch hinentwickeln.
Ja, ich auch, wollte gerade sagen.
Also bei mir hat die Geburt meines Sohnes dazu beigetragen, dass das ein sehr schneller Prozess wurde von ich habe alle zu Hause zu, ja, wir können jetzt noch 30 zu Hause haben, der Rest muss ins Büro. Und im Büro ist der Platz dann auch begrenzt gewesen.
Wir hatten uns dann, als die Kinder auf die Welt gekommen sind, ein Haus gekauft. Da habe ich gleich darauf geachtet, dass ich ein Refugium habe.
Ja, das ist auch Keller genommen und alles voll gestopft.
Genau. Auch eine Möglichkeit, mit begrenztem Platz umzugehen. Einfach umziehen.
Absolutely. Sehr schön. Dann wären wir mit der Brettrunde durch. Und dann würden wir doch gleich ins Thema einsteigen. Denn man muss wissen, du hast einmal, du bist also Mitgründer von King Raccoon Games und du hast ein neues Spiel am Start. Vielleicht fangen wir doch da mal an, vielleicht ja, ein bisschen auf King Raccoon Games einzugehen, damals auch nochmal zeigen oder sagen, welche Spiele man denn von euch schon kennen kann und könnte. Und dann würden wir relativ schnell übergehen zum heißen neuen Scheiß, der jetzt kommt. Man muss nämlich sagen, also die klassischerweise geht hier unsere Podcast-Folge immer montags raus. Am Dienstag, den 13. Mai, geht nämlich euer neues Spiel live. Aber diesen Cliffhanger lassen wir jetzt mal so stehen.
Wie das Spiel dann heißt.
Genau, voll gleich. Und da gehen wir doch erstmal drauf ein, genau, was ihr bei King Raccoon so habt und seit wann ihr da am Start seid. Ich glaube nämlich seit 2016 gibt es euch da schon.
Ja, genau. Eingestiegen bin ich mit einem ganz kleinen Kartenspiel, hieß damals Schäferstündchen. Und da bin ich komplett ohne Verlagsintention reingestartet. Und es hat irgendwie so viel Spaß gemacht und eine Perspektive aufgemacht, dass sich dann daraus King Raccoon Games entwickelt hat. Deswegen hat Schäferstündchen auch den Titel King Raccoon Games noch gar nicht drauf. Und dann haben wir zusammen, habe ich mit Maxine Metzger und Till Prössl zusammen King Raccoon Games gegründet und wir haben dann mehrere Jahre an Tsukuyomi Full Moon Down gearbeitet. Vielleicht ist das dem einen oder anderen Begriff. Da haben wir 2018 den Kickstarter gemacht, 2020 nochmal und 2023 nochmal. Nee, Moment, 24. Also wir haben quasi jetzt schon drei sehr erfolgreiche große Kickstarter gemacht damit. Sind jetzt in der 2.5-Version, also gezählt von der ersten Standy-Version, haben wir dann eine Miniaturenversion mit einem amerikanischen Partner rausgebracht und die Miniaturenversion haben wir jetzt nochmal in der 2.5-Edition rausgebracht. Also wir haben die ganzen Regeln nochmal angefasst, überarbeitet, ohne Versionsänderungen zu provozieren damit. Also quasi geschärft, refined, ein paar Sachen anders beschrieben, ohne die Regeln zu ändern. Das war uns ganz wichtig. Wir haben auch vor allem die ganzen Erweiterungen, die wir haben, sehr, sehr konsolidiert, dass wir quasi ein Regelwerk haben. Nach Tsukuyomi und dazwischen haben wir EOS Island of Angels rausgebracht und letztes Jahr haben wir auch noch das Rollenspiel Tsukuyomi rausgebracht, After the Moonfall, und arbeiten seit dem ersten Tag, seit wir parallel zu Tsukuyomi, habe ich auch an TDO gearbeitet, das mittlerweile Titan Zero heißt und das morgen dann quasi auf Gamefound online geht. Darauf gehen wir jetzt bestimmt in Gesprächen nochmal ein, deswegen. Aber da waren 7 Jahre Entwicklungszeit und etwa 21 gescheiterte Spieleprototypen haben meinen Weg gepflastert.
Das ist, also 21 sind, it's quite a time. Ja. Wobei ich glaube, das ist ja auch relativ normal, dass man auch einmal die Zeit sich nimmt und halt auch diese Höhen und Tiefen entsprechend hat, bevor man dann ein fertiges Spiel an der Stelle hat, ne?
Ich denke, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, das war dann die Reise. Da gab es kein richtig, genau, und kein falsch. Richtig. Also das geht einfach nicht. Es ging nicht anders. So ist es jetzt passiert und das ist jetzt das Spiel und vor allem der Entwicklungsweg. Und man hatte halt auch in so Situationen wie jetzt immer ein cooles Gesprächsthema. Ich habe 7 Jahre dran entwickelt.
Tja, da merkt man, dass teilweise ein Brettspielentwickler ja auch relativ schnell so was Winzermäßiges an sich hat, ne?
Ja, Sachen müssen reifen, definitiv.
Ja, ich bin ja aufmerksam auf euch geworden durch EOS, weil das habe ich mir ja dann geholt.
Ich erinnere mich auch noch an die Rezi, die du vor ein paar Folgen gemacht hattest. Ich gucke gleich mal nach, welche Folge das war.
Hat schon ein bisschen her, glaube ich.
Ja, ist schon ein bisschen her, aber das hattest du übelst abgefeiert, ja?
Ja, feiere ich auch immer noch.
Danke dafür.
Und Tsukuyomi mittlerweile auch. Ich konnte es ja jetzt testen auf dem BGT-Wochenende.
Stimmt.
Das erste Mal habe ich es jetzt gespielt und ich fand es super, der Laser-Wikinger zu sein.
Da hast du auch echt gut gespielt. Also, ich habe da ein paar komische Guck, als du plötzlich von der Seite reingekommen bist mit deiner Laser-Axt.
Mit den kleinen Minions,
ja,
die man schön immer opfert.
Ja, die, wenn die im Weg stehen, haben sie halt Pech gehabt.
Ja. Nee, das war auch sehr cool.
Ja, danke.
Und natürlich dein neues konnte ich den Prototypen ja auch da auf dem Wochenende antesten.
Ja, wir haben einige Stunden zusammen verbracht.
Ja, das stimmt. Ah, meine Frau hat es ja auch angetestet, also so gesehen Also Titan Zero, Tsukuyomi, das ist so, Area Control ist so nicht so von meiner Frau das Spiel im Prinzip.
Felix, das nächste Mal, wenn wir uns da mal sehen, weil ich so Hintergrund, ne, Basti kennt dich ja jetzt schon, oder hatte ich ja schon ein paar Mal jetzt gesehen. Wir haben uns jetzt heute zum ersten Mal kennengelernt, aber das würde ich gerne auch mal nachholen, auch die Spiele, die ihr da hattet, entsprechend noch nachzuholen, weil zu meiner Stande muss ich gestehen, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Ich habe aber mal nachgeschaut, wann du EOS gefeiert hast. Und da muss ich jetzt auch wieder mal am eigenen Bart fassen und sagen, shame on me. Ich weiß, dass du es so abgefeiert hast. Ich habe es noch nicht gespielt, obwohl ich jetzt 41 Folgen Zeit gehabt hätte.
41 Folgen, ja, das ist dann schon länger her. Siehst du, dann habe ich es nämlich doch ziemlich am Anfang noch.
Also, das ist nicht zu entschuldigen.
Nein. So, hol dir die Glocke und geh durch den Gassen.
Ding, ding, ding,
Train. Genau.
Ja, der Pile of Shame ist doch bei allen von uns gefühlt zu lang.
Und zu hoch. Ja, für mich ist ja mittlerweile nur noch ein, ich versuche es alles positiv auszudrücken, Pile of Future Happiness.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du niemanden hast, der dir die Regeln erklärt oder es einfach auch mal auf den Tisch bringt, ist es ja immer auch an dir gelegen. Und im Alltag hat man doch oft die Situation, ich spiele jetzt mal mein Lieblingsspiel oder zumindest eins, das alle die Regeln kennen, damit wir jetzt nicht das und das machen. Geht doch uns allen so. Völlig normal.
Wobei ich ja immer den Vorteil habe, dass wir dann doch die ein oder andere Gruppe haben, die dazu führt, dass man dann halt immer wieder neue Spiele drauf, also auf den Tisch kriegt. Nur ist tatsächlich einfach die Hülle und Fülle. Wobei ich arbeite ganz stark dran, dass wir mal der nächsten Gespielt-Folge hören. Ich war, wie soll ich sagen, fleißig. Sehr gut. Dann.
Ja, dann kommen wir doch mal in die
Themen rein. Genau, Basti. Genau.
Ja, dann würde ich gleich zu deinem neuen Spiel, was ja dann jetzt, wenn die Folge rauskommt, morgen online geht, also auf Gamefound. Ich habe das ja auch schon auf der Spiel vorher gehört oder gesehen, auch so diese Figur hatte ich ja damals gesehen, genau. Und auch schon einiges davon, so Zeichnungen und sowas gesehen. Und dann hat es ja sich dann doch noch ein bisschen verzögert. Ich weiß gar nicht, wann war das? Ich glaube, das war jetzt nicht letztes Spiel, sondern davor.
Das war die Spiel, an der wir EOS rausgebracht haben.
War es 23?
Ja, genau.
Ja, genau. Da wollte ich mal fragen, da hieß es, du hast ja gesagt, dass es TDO hieß vorher und jetzt Titan Zero. Was hat sich so von dem Namen her, warum habt ihr den, war das eine nur ein Arbeitstitel an sich oder wolltet ihr es eigentlich erst anders nennen und dann habt ihr das...
Also es sollte ursprünglich TDO heißen. Das ist quasi die Titan Defense Organization. Mhm. Ich habe aber selber beim Spieletesten, immer wenn ich es auf den Tisch gestellt habe oder gefragt habe, hey, hast du Lust, TDO zu spielen, gemerkt, dass einfach niemand damit irgendwas anfangen kann, weil du nichts damit verbindest. Nicht mal ungefähr ein Thema. Es könnte ja alles sein, ja. Also ein Spiel über die Post oder über das Blumentöpfern. Du hast ja keine Ahnung, wenn du nur TDO hörst. Und dann haben wir eben hier gesessen und überlegt, wie wir es dann stattdessen nennen können. Das war der Grund. Da ist quasi jetzt keine Magie dahinter. Und irgendwann ist sogar tatsächlich so gewesen, hat sich das Spiel auch weiterentwickelt gehabt gegenüber der Version von TDO. Und mein Geschäftspartner und Kollege Gunnar zum Beispiel dann auch irgendwann festgestellt hat, das ist ja gar nicht mehr TDO. Also das, was wir quasi am Anfang auf den Tisch gestellt haben und das Spiel, das wir dann gerade in diesem Moment spielen, waren plötzlich zwei unterschiedliche Dinge. Und von daher war diese Umbenennung auch ein Befreiungsschlag, bisschen von dem, was wir bisher damit gemacht hatten einfach. Und von daher, ja, Titan Zero setzt zumindest schon mal klar, dass es um Titanen geht. Das kann man schon mal mit Sicherheit sagen. Ja,
Wie seid ihr mit dem Zero darauf gekommen?
Dazu will ich noch nicht viel verraten.
Ach so, okay.
Ein paar Geheimnisse darf das haben. Es soll offenbar gibt.
Okay.
Warum hätte es denn nicht Titan One heißen können?
Zum Beispiel. Ganz genau. Ja, so. Ganz genau. Du stellst die richtigen Fragen, ich sehe schon.
Ja, dann habe ich euren Slogan oder das, was ich hier auch von euch mal zugeschickt bekommen hätte. Da stand kein AI-Deck, kein Verwaltungswahnsinn, nur ihr gegen den Titan.
Genau.
Da habt ihr euch das ja schon sehr so fokussiert. Habt ihr das von Anfang an so ein Konzept gehabt, dass ihr dann da hin wolltet? Oder ein bestimmtes Ziel sozusagen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass per se war nicht mein Ziel. Ich habe die 7 Jahre Entwicklungszeit, ja, irgendwann habe ich mich auch mal gefragt, was hat denn da so lange gedauert? Warum sitze ich daran so Ewigkeiten und warum wird es nicht fertig? Und meine Erkenntnis ist, ich hatte eine ganz klare Vision, was dieses Spiel auf dem Tisch tun soll. Ja, wir haben Helden, wir haben ein kooperatives Spiel, wir wollen einen riesengroßen Titan besiegen. Und jede Version, die ich davon hatte, die ich quasi auf den Tisch gestellt habe, hat sich nie danach angefühlt. Ja, das waren mal gute, mal schlechte, mal langweilige, mal auch spannende Runden. Aber es hat sich aus meiner Perspektive narrativ einfach nie so danach angefühlt, dass jetzt die Spieler Helden übernehmen, die den Titan besiegen. Ja, das war einfach nicht die Atmosphäre und nicht die Stimmung, die ich produzieren wollte. Und also habe ich dann quasi immer eine Mechanik geändert oder das geändert oder das geändert und immer auch wieder versucht, neue Mechaniken zu erfinden oder auch mal bestehende Mechaniken ausgeliehen, um geguckt, ob sich dadurch besser anfühlt. Und das hat halt seine Jahre und seine Zeit gebraucht, weil ich eben narrativ rangegangen bin, ja, nicht einfach mechanisch. Und das war der Hintergrund. Deswegen hat es so viele Jahre gedauert. Und dann plötzlich hat es Klick gemacht und die Mechaniken haben sich gefunden, die ich lange gesucht habe. Und trotzdem den Kern behalten hat, es muss kooperativ sein, es muss spannend sein. Jeder am Tisch soll sich beteiligt fühlen und so weiter und so weiter.
Ah, okay. Ja, genau, wo du jetzt gerade kooperativ sagst. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, um was es für eine Art von Spiel es sich handelt und so. Ja. Deswegen vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen, also jetzt erstmal im Groben, auf die einzelnen Mechaniken und so können wir ja noch eingehen.
Genau. Ich fand den Cliffhanger ganz gut. Also
das Ganze mal jetzt von hinten aufzurollen. Den Cliffhanger, jetzt müssen wir mal auflösen. Genau. Worum geht es eigentlich in Titan Zero?
In Titan Zero haben wir riesengroße, im Englischen heißt es Towering, ich weiß gar nicht auf Deutsch, auftürmen, das klingt irgendwie komisch. Wir haben einfach riesengroße Titanen, zum Beispiel eine gewaltige Lavaschnecke, die auf die Erde kommen und hier, sie will alles in Schlacke verwandeln. Also läuft da mit ihrem Lavaschleim über die Erde und lässt Vulkane ausbrechen. Und wir Spieler übernehmen die Rolle von Helden, die das natürlich verhindern wollen. Wir arbeiten für die Organisation der Titan Defense Organization und können dann um das Spielfeld herum Gegenmaßnahmen aktivieren. Wir können Sponsoren aktivieren. Aber am Ende vom Tag wollen wir den Titan besiegen, bevor er die Erde auslöscht. Und das eben als kooperativen Anteil. Und ja, wir haben Würfel dabei, um zum Beispiel Zufall ins Spiel zu bringen. Und du hast mich ja gerade gefragt, wir werben ja jetzt mit diesem Aspekt, es gibt wenig bis gar keinen Verwaltungsaufwand. Und das war eben der Aspekt, der dann plötzlich eben für mich interessant wurde, dass sich ein Spiel, bei dem man Titan kaputt haut, episch anfühlen muss, und zwar nicht episch im Verwaltungsaufwand. Wir hatten jahrelang ein KI-Deck. Ja, also du ziehst Karten, der Titan macht dann etwas und dann musst du Marker von links nach rechts bewegen. Wir hatten lange Hitpoint-Leisten. Das hat sich aber alles zu kleinteilig angefühlt. Ja, du fühlst dich mehr wie so ein Excel-Tabellen-Jockey und nicht wie ein Held. Mhm. Und die Mechaniken, die wir jetzt reingenommen haben, haben das nach und nach aufgelöst.
Ja, das fand ich auch ganz interessant.
Aber als Finanzer muss ich sagen, dass ein Excel-Jockey eigentlich ein Held ist.
Es ist auch ein Finanzer drin. War das nicht diese Figur?
Ja, genau. Wir haben den Herr Schulz dabei, der ist Krisenprojektmanager bei Bosch und steht dann auf der Illustration auch mit einem Klemmbrett da und analysiert das Behavior vom Titan. Und der kann dann eben
vom Fehl hingegeben, nein, Quatsch. Nein, Spaß.
Ja, so ganz fernab der Realität ist das nicht.
Ja,
eine Mechanik fand ich ja auch sehr interessant bei euch. Da gehe ich jetzt dann doch schon mal zwischen rein. Das Dice-Dilemma, ne? Das ist ja dieses mit dem Würfeln, mit dem Zufall. Sprich, das wird ja, die werden ja aufgeteilt auf die Leute erstmal. Jeder wählt was und dann kriegt aber die restlichen der Titan und genau. Da kann dadurch agieren. Das heißt, du kannst ihn ein bisschen schwächen, aber musst natürlich auch gucken, dass du dich ja auch versuchst zu stärken und dementsprechend war das dann so die Gratwanderung und das fand ich auch sehr interessant.
Ja, das ist unsere zentrale Mechanik tatsächlich. Du würfelst einen großen Würfelpool und die Würfel gehen erstmal alle zum Titan. Wir tun so, als wenn der Titan alle diese Aktionen machen würde. In dem Fall haben wir immer 2 Würfel pro Spieler. Also bei 8 Spielern würfelst du 8 Würfel. Mhm. Netter Nebeneffekt, du kannst pro Runde, kann ein Spieler ein- oder aussteigen, weil du quasi in der folgenden Runde einfach dann 2 Würfel weniger oder mehr würfelst. Aber das mal nur so am Rande. Und dann gibst du alle 8 Würfel, in diesem Fall dem Titan, und siehst, okay, er würde sich so weit bewegen, er würde den Angriff machen, er würde diese Lava-Marker platzieren, er würde das machen. Und jetzt ist deine erste Aufgabe ist, welchen einen Würfel nimmst du weg und verhinderst damit quasi die entsprechende Titanenaktion und welche Aktion machst du selber damit? Und da das natürlich keine leichte Entscheidung ist, weil du musst immer wieder abwägen, würde das den Titan jetzt gerade am meisten schaden, wenn ich das mache? Ja, aber du musst auch abwägen, könntest du mit diesem Würfel selber irgendwas Gewinnbringendes schaffen? Und das hast du quasi jede Runde ganz spannende Teamdiskussionen am Tisch. Jeder ist ja beteiligt, unabhängig vom Charakter, den er spielt oder sie, ist beteiligt an der Entscheidung, welcher Würfel darf liegen, welcher kommt weg. Das heißt, du bist quasi immer dran und auch gleichzeitig gibt es gar nicht so Aktionsrunden, sondern okay, denn die geklauten Würfel geben auch die Initiative vor. Also wenn ich eine 1 wegnehme, agiere ich bei der 1. Und wenn ich eine 6 wegnehme, agiere ich bei der 6. Und dann muss man aber absprechen, macht es denn überhaupt Sinn, dass der Supporter auf der 1 agiert und der Titan und der Damage-Dealer auf der 6? Auch wenn der Damage-Dealer dadurch viel Schaden machen könnte, wäre es vielleicht sinnvoller, dass er schon vor dem Titan XY macht. Und so hast du am Spieltisch ständig Gespräche und Situationen. Und das nennen wir eben Dice-Dilemma, weil wir den Spieler vor der Herausforderung setzen, dass die Würfel erstmal alle beim Titan landen und dann von dort aus gestohlen werden.
Ja, und du musst auch vorausschauen, planen, ne? Weil ja. Das habe ich gemerkt, wenn der Titan natürlich vorher nochmal dran ist und du dich aber eigentlich in Position bringen willst, dann kann es natürlich auch schief gehen und du bist gar nicht mehr in der Nähe oder so, ne?
Genau.
Das falsch planst. Das fand ich auch sehr cool gemacht.
Aber das Gute daran ist, du musst immer nur die aktuelle Runde planen. Das war uns ganz wichtig. Also du musst nicht 3 Runden vorausplanen, weil du ja jede Runde neu würfelst. Das heißt, jede Runde ist gänzlich neu. Klar kannst du die nächste Runde schon so anplanen, wo stehe ich eventuell nächste Runde. Aber das Spannende ist, du lebst quasi in diesem Moment, in dieser Runde und kannst daraus das Beste machen. Deswegen gibt es keine beste Strategie, deswegen gibt es auch kein Alpha-Player-Problem, weil niemand am Tisch ja weiß, was nächste Runde gewürfelt wird. Man diskutiert immer gemeinsam, wer macht wann, wie, was. Das macht es übrigens auch spannend für Solo-Spieler, weil du kannst quasi alleine spielen, nimmst aber dann 2 oder 3 Helden. Da jeder Held ja mit einer einzigen Würfelaktion agiert, nimmst du quasi technisch 3 Würfel, machst 3 Aktionen. Das kann man auch alleine verwalten. Zusammen macht es definitiv eine andere Dynamik, weil jeder sieht irgendwas anderes. Aber deswegen unsere Solo-Mechanik ist quasi, dass ein Spieler diese Entscheidungen alleine treffen kann. Ja, deswegen, wir haben überhaupt gar kein Bookkeeping im Spiel. An keiner einzigen Stelle. Auch Schaden zum Beispiel sind keine Hitpoint-Leisten, sondern du hast ja schon gespielt, du weißt, was ich meine. Wir haben quasi Deck-Management. Ja, ursprünglich hatten wir Karten genommen als Deck-Building-Game. Also quasi die Schadens Werte von Helden und Titanen waren quasi Kartendecks, die ich dann quasi bilde oder eben delete. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, komm, man muss so oft mischen und sortieren, das macht den Upkeep einfach extrem zeitaufwendig. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen einen Beutel draus. Aber es ist effektiv ein Back, also ein Deckbuilder, indem ich versuche, dem Titan möglichst viele negative Karten ins Deck zu mischen, weil das sind meine Wunden, die ich ihm mache. Und der Titan versucht wiederum, möglichst viele Decoy-Marker in sein Deck zu mischen, die Schadenspunkte abfedern. Und so, deswegen, wenn ich quasi 6 Schadenspunkte mache, dann ziehe ich 6 Marker. Wenn ich aber zum Beispiel einen Schildmarker ziehe, wird dieser Schaden um 5 reduziert. Wenn ich allerdings eine Wunde ziehe, wird er verletzt. Und am Ende vom Tag muss ich 6-mal den Wundenmarker aus dem Beutel ziehen. Und je nach gewählten Helden und Aktionen, die wir machen, haben wir vielleicht die Möglichkeit, zusätzliche Wundenmarker in den Beutel reinzuwerfen. Oder zum Beispiel von seinen Schutzmarkern welche rauszunehmen. Also es gibt ganz viel Deckbuilding-Mechaniken und jeder Held bringt oder viele Helden bringen eben individuelle Möglichkeiten mit, dieses Deck zu manipulieren. Unser eigenes, damit wir länger am Leben bleiben, und das vom Titan, damit der schneller kaputt geht.
Cool. Ja. Es fühlt sich schnell gespielt an. Wie lange dauert denn so eine Partie?
Ja, wir haben für jeden Titan eine 6 episodenlange Kampagne. Jedes Szenario, also jede Episode spielt zwischen 45 und 60 Minuten.
Cool. Also hast du dann doch einiges an Spiel zu zocken. Also, aber diese Kampagne, wie du sagst, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es eine klassische Kampagne? Kommt immer mehr Elemente dazu? Oder
ja, wir haben uns da an einem ganz tollen Spiel orientiert wie die Crew, die das ja auch so machen, dass sie immer komplexere Herausforderungen mit späteren Szenarien reinbringt. Das fand ich sehr, sehr elegant. Entschuldigung. Weil du einen einfachen Einstieg hast mit den ganz einfachen Stichen am Anfang. Und bei Titan Zero eben auch. Ganz am Anfang hast du quasi, hilft dir das Spiel, länger im Spiel zu bleiben, weil du mit der Szenariokarte Lebenspunkte dazu bekommst und damit du erstmal ein bisschen abgefedert bist. Dadurch können wir ganz, wie ich finde, elegant eine Einsteigerrunde als erstes Szenario tarnen. Also jeder spielt das erste Szenario durch, lernt alle Grundmechaniken und dann kommt nach und nach komplexere Dinge dazu. Das Spiel ist gar nicht komplex, nicht falsch verstehen. Das kommen dann noch die Countermeasures dazu und Assistenten. Das sind aber, wenn du es mal gespielt hast, sagst du, ja, okay, das ist nicht wirklich schwierig. Aber die Kampagne erlaubt uns, die trotzdem nacheinander einzuführen, damit das erste Spiel kannst du 10 Minuten loslegen. Also unter 10 Minuten Lernzeit, vielleicht sogar weniger. Das war mir ein wichtiges Anliegen. Und so steigt dann quasi, ja, es kommt immer neues Material dazu, ohne Sonderregeln allerdings. Also es gibt keine neuen Sonderregeln, die man beachten muss. Aber jede Szenariokarte aktiviert besondere Effekte. Jede Szenariokarte verändert auch den Spielaufbau. Gibt zum Beispiel dem Titan Vorteile, auf jeden Fall dem Titan Vorteile. Und du kannst von den 9 Helden, die in der Grundbox enthalten sind, die manche Helden freischalten. Oder du kannst ohne sie weiterspielen. Du kannst sagen, hey, ich habe Szenario 1, glaube ich, irgendwie Crown Zero Europe oder sowas. Wenn du das gewinnst, dann darfst du den Herr Schulz mitnehmen in die nächsten Partien. Hast quasi aus. Wenn du allerdings Europa verloren gibst, also sagst, okay, ich will es nochmal spielen, dann kannst du so lange spielen, bis du Herr Schulz freigibst. Wenn du aber sagst, ach komm, lass uns Europa einfach weg und wir spielen weiter, dann darfst du halt nur ohne Herr Schulz weiterspielen. Und so hast du quasi musst du nicht stehen bleiben. Du kannst auch weiterspielen mit einem kleinen Setback.
Cool. Für wie viele Spieler ist es denn ausgelegt?
In dem Fall 1-4 in der Grundbox und dann mit der Erweiterung Taserhead Tantrum bis zu 5 Spielern.
Cool.
In der Grundbox, wie viele Helden sind da drin?
Das sind 9 und in der Kampagne bieten wir mit Professor Dr. R. King, einem Waschbärwissenschaftler, auch noch einen 10. Helden an, den wir quasi nur in der Kampagne anbieten. Den wird es später im Retail dann nicht mehr geben. Also da hast du dann quasi die Möglichkeit auf 10. Und durch die Taserhead Tantrum Expansion kommen dann nochmal 2 Helden dazu, die Friends und Scarlett Johansson. Das ist unsere Influencerin. Und die Friends sind quasi diese typischen 80er-Jahre-Kinder aus Stranger Things oder die Goonies. Die sehen auch so aus. Und die haben quasi so eine Art Plot-Armor, weil sie sich quasi aufteilen dürfen. Die haben 2 Standys, also die spielen quasi an 2 Stellen gleichzeitig. Hm. Und während die einen sich heilen und Snacks holen, sind die anderen auf Abenteuer und so weiter. Und die können halt Prank-Marker, also so Streichmarker, in den Titanenbeutel werfen. Sie dürfen sich die vorher auch nicht angucken, weil ich meine, das sind Kinder. Ja? Aber die sagen halt, ich habe diesen Marker, ich spiele dir jetzt einen Streich. Und dann werfen sie halt einen Marker in den Beutel und keiner weiß, was der macht. Manche sind halt effizienter und manche sind ein bisschen ineffizienter, aber sie machen allesamt den Beutel vom Titan schlechter, aber eben in unterschiedlichen Qualitäten. Aber ich finde das einen ganz witzigen Aspekt eben dabei.
In der Grundbox, wie viele Titanen sind da drin?
Da werden euch 2 Titanen begegnen, der World Shaper, unsere riesengroße Lavaschnecke, und der Tree Rex. Das ist ein Stegosaurier-ähnlicher laufender Wald, der im Spiel dann quasi. Also sie haben sehr unterschiedliche Spielstile. Während,
ich nur die Lavaschnecke.
Was bitte?
Ich kannte ja nur die Lava.
Genau. Du hast du hast das Szenario 1 ja gespielt.
War das nicht sogar 3? Hatten wir nicht bei 3 angefangen?
Es stimmt, wir haben bei 3 angefangen.
Ja, damit war gleich alles mit drin.
Genau. Stimmt, ihr habt euch gleich mit dem auf 3 eingelegt. Die Lavaschnecke ist quasi natürlich als Schnecke langsam und verwandelt alles in brennende Lava, sodass es sich bewegen einfach mehr und mehr gefährlich wird. Aber die ist okay. Was bitte?
Ist auch geil, das einfach mal umzudrehen, ne? Also vermeintlich ist ja langsam schlechter, aber in dem Fall ja gar nicht. Nee.
Und also das Thema ist quasi the floor is lava. Und dann der T-Rex ist quasi, der hat so einen riesen, also einfach wie ein Stegosaurus, nur halt mit einem riesigen Horn vorne noch dran. Und der ist halt so, der ist relativ faul, sage ich mal, was Bewegen angeht. Der bewegt sich selber gar nicht so viel. Der baut nämlich einen Wald, der vorne und hinten wächst. Und dann hat er eine Aktion, mit der er quasi die Helden immer in den Wald und zu sich hinzieht mit seinen Ranken. Das heißt, du positionierst deinen schwachen Supporter irgendwo in zweiter Reihe und plötzlich wird er quasi so mit seiner Ranke in den Wald reingezogen. Und dann musst du versuchen, dass er das irgendwie überlebt. Und mit dem Taserhead Tantrum haben wir dann quasi den ultraschnellen Teleportier-Titan. Also der ist quasi so ein Plasmablitz, der übers Spielfeld flitzt.
Sieht aus wie ein Hai, ne?
Oder? Ja, genau, das ist ein riesengroßer Blitzhai. Und der teleportiert sich eben übers Spielfeld und macht konkret Jagd auf die Helden. Und zwar immer der Held mit dem höchsten Würfel wird angegriffen. Das heißt, wenn ich eine 5 nehme und das ist der höchste Würfel, dann greift er mich an. Und wenn man das eben, das muss man gut planen, im Auge behalten. Und gleichzeitig macht er eben noch viele andere Spirenzchen. Aber so, das heißt, wir haben eine langsam vorwärts schleichende Schnecke. Wir haben einen brutalen Tree-Rex, der Gegner zu sich zieht. Und dann haben wir den teleportierenden Blitzhai. Das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Spielestile.
Ja, und man muss auch sagen, du hast die auch alle selber gezeichnet. Ist das so?
Richtig, genau. Ja. Also das ganze Artwork stammt wieder von mir.
Keine KI, hört ihr.
Ja, das muss ich noch in die Kampagne reinschreiben. Vielen Dank für die Erinnerung.
Ja, bitte.
Das hast du bei generell deinen Spielen gemacht, ne? Dass du auch der Illustrator an der Stelle warst. Ne?
Richtig, genau.
Das war jetzt bis dato eigentlich bei allen deinen Spielen. Bei EOS habe ich nachgeschaut gehabt, da hattest du ja noch andere mit am Start.
Max bei was?
Bei EOS.
Also gezeichnet habe es ausschließlich ich. Ich hatte Jakob dabei, der mir beim Character Design geholfen hat. Okay. Jakob Müller ist ein begnadeter Character Designer und der hat einfach so geile, unique Character sich ausgedacht, die ich dann quasi in meinem Stil interpretiert und gezeichnet habe. Und er hat ganz dazu beigetragen, dass diese Welt so lebendig wirkt. Ja.
Sehr cool. Wie bist du denn auf das Thema gekommen oder auf die, nicht, also, oder Thema ist ja das eine, aber vielleicht auch noch auf den Stil? Weil jetzt, wenn man es jetzt noch ein paar vergleicht zu deinen anderen Spielen, ich meine, EOS, klar, ist halt viel mit Wasser etc., war auch schon sehr, sagen wir mal, maritim und etwas bunt. Dazu steht halt Tsukuyomi, was meines Erachtens ein bisschen, ja, sagen wir mal, dunkler ausschaut, zumindest mal.
Ja, ist ja auch der Mond von mir gefallen.
Genau. Und wie kamst du jetzt, weil ich würd sagen, es ist ja jetzt eher, ne, so doch bunt wieder und Comic-Stil. Wie ist dazu gekommen? Oder wie viele Anläufe hast du dazu gebraucht? Sagen wir es mal so.
Titan Zero ist entstanden, weil ich ein unendlich großer Fan von Overwatch bin.
Von was? Overwatch. Overwatch, ja, okay. Ja.
Und ich fand es einfach groundbreaking, dieses Spiel. Manche würden sagen, Team Fortress hat es ja schon vorweggedacht. Mag sein, für mich war es Overwatch. Und die hatten einen gewissen Cartoon-Stil etabliert. Und das hat gut gepasst zu meiner Zeit, die ich damals Tsukuyomi hatte, weil mein Stil ist davon gar nicht so weit weg. Overwatch hat ja einen sehr, zumindest früher, einen sehr europäischen Zeichenstil gehabt. Ja, also die Charakter sehen, sie hatten etwas sehr Europäisches und das wurde mir auch bei mir immer wieder genannt, dass ich einen sehr französischen Zeichenstil sogar hätte. Und das hat, deswegen, da kam die Inspiration her. Und die ist auch, ist quasi nur eine leichte Variation von meinem Zeichenstil bei Tsukuyomi. Und dementsprechend habe ich das all die Jahre erhalten. Und fand aber jetzt eben auch in der finalen Auswertung den Stil Richtung Comic weiterzuentwickeln, auch was so die Ästhetik der Grafikelemente angeht, den richtigen Schluss dafür. Ja, also sagen, es sieht auch alles ein bisschen cartooniger aus, um dem Thema die Schärfe zu nehmen. Ja, also wir haben auch bewusst die Titanen so gemacht, dass sie konkret genug sind, aber nie gruselig oder brutal aussehen. Ja, so keine Blutdämonen oder irgendwas, sondern eher Naturphänomene. Das war mir wichtig, dass es trotz der an sich düsteren Thematik eine gewisse Leichtigkeit und Zugänglichkeit besitzt.
Würdest du dann entsprechend auch sagen, dass das Spiel sich jetzt eher so auch an Familien orientiert? Oder
das kann Basti gut beantworten, oder?
Ob das Familien mitspielen können?
Ja.
Ja. Moment, ja doch, beurteilen kann ich schon. Also meine Frau war eigentlich auch schnell reingekommen und sie spielt ja sonst solche Spiele eher seltener. Also so kooperativ spielen wir ja seltener. Aber es hat eigentlich auch gut geklappt. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Sohn da jetzt schon direkt mit reinsteigen könnte, weil es schon auch einiges an Planung voraussetzt. Also ich denke schon, dass du ein bisschen älter sein solltest, aber im Grunde genommen, ich glaube, wenn er ein paar Runden mitspielt und dann wahrscheinlich die Einsteiger-Variante, dann wird das dann, also sprich den Anfang, erstes Szenario, wo noch nicht alles dritte ist, glaube ich schon, dass jemand, der viel spielt, auch früh dran kann. Also so denke ich schon.
Okay. Das ist auch meine Einschätzung gewesen, ja.
Aber dadurch, dass es ja ein, ich meine, mit dem Grafikstil zum einen, aber auch dadurch, dass es kooperativ ist, ich meine, wir wissen ja, alle kooperative Spiele haben ja teilweise ein Problem, wenn zumindest mal die Leute am Tisch sich nicht so ganz darüber im Klaren sind, beziehungsweise nichts dagegen tun. Mir sagt man dagegen schon was, weil ich bin so einer, du hast ja immer diesen Alpha-Spieler, der dann sowas durchdekliniert, beziehungsweise sagt, dann machst du das, das, das und jenes. Das wäre doch eigentlich wieder zuträglich wenn man das Spiel mit Kindern spielen würde, oder? Oder hast du da irgendwas, was diesen Alpha-Spieler verhindert in dem Spiel?
Also aktiv verhindern tut es das damit, dass keiner ja alles überblicken kann. Ja, jeder wird irgendwas tun. Aber wenn du deine Mitspieler wirklich hardcore dominieren willst, kannst du trotzdem natürlich sagen, du nimmst das, du nimmst das, du nimmst das.
Ja, das geht immer, glaube ich.
Ob du recht hast oder nicht, ist dabei egal. Aber es gibt einfach, Alpha-Player entsteht ja ganz oft passiv, weil einer am Tisch die Regeln viel, viel besser kann als alle anderen zum Beispiel. Oder nehmen wir zum Beispiel Pandemie Legacy. Oder Pandemie generell. Es gibt so viele Dinge zu beachten, sehr viel Upkeep zu machen, dass du dich schnell darauf verlässt, dass jemand, der das Spiel überblickt, die besseren Entscheidungen trifft. Also du gibst ja auch die Autorität ab. Bei Titan Zero ist es halt so, jeder nimmt einen Würfel. Das war's. Du musst nichts anderes beachten. Ja, eventuell noch, wo du stehst, aber du gibst weniger Kompetenzen ab, weil du selber Sachen überblicken kannst. Und ich glaube, das hilft auch. Ich glaube auch, dass dein Sohn ein Gespür dafür bekommt, also ich spiele jetzt den, der viel Schaden machen kann, dann sollte ich nicht vor dem Titan weglaufen, sondern hingehen und angreifen. Also würde er mit dir sprechen, sagen, also ich möchte jetzt diese Runde angreifen, ich möchte die 6 nehmen. Dann kannst du immer noch sagen, es wäre besser, wenn du die 5 nimmst, sagt er, okay. Ja, also das ist, bei Titan Zero habe ich, selbst wenn es jemand gibt, der das Spiel am besten kann oder besser überblickt, wird es immer zu einem Dialog kommen.
Ja, das fand ich auch sehr cool bei dem Spiel, weil du hast auf jeden Fall immer Interaktion, weil die Leute müssen ja alle miteinander reden. Also das ist nicht so, dass jeder für sich da rummaukelt und spielt. Das war wirklich so, dass wir alle, also wir kannten uns ja auch nicht alle da an den Tisch, aber alle haben miteinander gequatscht und diskutiert und am Anfang noch ein bisschen zurückhaltender, am Ende dann schon ein bisschen mehr. Vor allem, weil die Lava immer mehr wurde. Und wir es wirklich, glaube ich, doch in der letzten Runde, bevor wir draufgegangen sind, haben wir es dann noch geschafft. Erfolgreich.
Ja, aber es war sehr knapp.
Dann am Ende. Aber das war, und da war wirklich ein Gefühl bei, was richtig cool war. Also du wurdest richtig mitgezogen. Das fand ich in dem Moment, hat mich total abgeholt. Ich bin ja sonst auch eher so der nicht kooperative Spieler, obwohl meistens mit manchen Gruppen geht's, mit manchen nicht, ne. Das ist auch immer so abhängig von den Menschen dann da, ob's harmoniert oder nicht. Aber hier war es ja auch zu wild zusammengewürfelt und ich fand's, war sehr cool. Hat mir echt Spaß gemacht.
Also danke schön dafür. Deswegen, am Ende geht's um Kommunikation. Und ich glaube, Alpha-Player entsteht dort, wo die Kommunikation gebrochen wird, weißt du? Wo ein Spiel eine gewisse Komplexität überschreitet, dass manche sich nicht mehr trauen, Entscheidungen zu treffen. Vor allem, wenn dir jemand vorrechnen kann, dass es die schlechteste Option ist.
Ja, dann wirst du unsicher und dann hältst du irgendwann entsprechend den Mund. Ja. Ich meine, ich bin ein gebeuteltes Kind, was Alpha-Spieler ist. Aber ne, wir hatten das Thema ja auch. Ich bin ja immer derjenige, der die Regeln erklärt. Ich lese sie, ich erkläre das Spiel. Und bei Rückfragen stehe ich während des Spiels immer in wie soll ich sagen, im Dialog mit den anderen. Darf ich das jetzt nochmal machen? Darf ich das nicht machen? Etc. Und dann wirst du automatisch zu diesem Alpha-Spieler.
Genau.
Ich euch aus meiner Rolle raus, weil ich es erkläre.
Ja.
Und zu teilen ja drei Spiele, also oder im Spiel drei verschiedene Spiele, weil ich ja quasi für jeden anfange mitzudenken. Aber wenn das wieder so leicht runtergebrochen ist, ne, also wie du es gesagt hast, im Endeffekt gibst du einen Würfel, dann ist es ja dann wieder so angenehm von der Komplexität her, dass sich da niemand lost fühlen muss.
Ja, genau, das ist die Erkenntnis. Und jeder, und das Interessante ist, es gibt zwei Spielercharaktere, also Spielerebenen bei Titan Zero, weil du als Held agierst und ja, manchmal bist du als Spieler, hast du jetzt nicht die beste Idee, was dein Held gerade tun kann, aber du als Spieler bist trotzdem involviert. Ja, und manchmal macht man halt, okay, dann nehme ich jetzt halt die 1, auch wenn mein Charakter gerade nichts damit Sinnvolles tun kann. Es ist okay, du hast mitentschieden, du warst bei dem Gespräch dabei, du hast das Dilemma miterlebt. Vielleicht bist du auch derjenige, der dann die Schadensmarke aus dem Beutel rausziehen darf. Oder die 8 Würfel würfeln darf. Es gibt so viele Dinge, die man haptisch tun kann am Spiel, dass du nicht in deiner Heldenrolle gefangen bist, sondern als Spieler angesprochen wirst, als Spieler involviert bist. Und das macht noch eine zweite wichtige Ebene aus in dem Spiel.
wenn wir jetzt nochmal über die Helden sprechen wollen, da steht ja auch nochmal explizit auf eurer Seite, dass es ja keine Klasse ist, ne? Also
genau,
es ist jetzt halt
genau.
auch nochmal nicht diese Charakterentwicklung beziehungsweise eine Komplexität innerhalb der Charaktere, die sich dann weiterentwickelt, sondern du hast dann relativ, ja, also individuelle Helden, ne?
Genau.
Die alle ihre Funktion und ja, Aktion haben.
Ich würde da eben sagen, dass du nicht auf eine Funktion reduziert wirst bei dem Spiel.
Okay.
Das war mir beim Entwickeln der Charaktere wichtig. Du bist keine Funktion, du bist nicht der Schadensschwamm.
Okay.
Ja, ich spiele zwar einen Charakter, der viel Schaden aushalten kann, wie Ram 32 zum Beispiel, aber du nimmst ihn nicht deswegen per se. Ja, ich nehme einen Charakter mit, der viel Schaden aushalten kann. Das ist eine wichtige Aufgabe im Team, eine Aufgabe, keine Funktion. Aber du hast drei zur Auswahl, nämlich den mit, der immer stärker wird, je mehr Schaden er nimmt. Oder nehme ich den mit, der den Titan wegschieben kann. Oder nehme ich den mit, der den Titanbeutel schlechter macht. Okay? Mhm. Das meine ich damit. Das Meta der Charaktere, der Helden, das macht dann das macht das spannend, das zu programmieren und zu überlegen, okay, wir kämpfen gegen den Titan, das ist das Szenario, das ist die Herausforderung. Welche von diesen speziellen Funktionen und Fähigkeiten und Aktionen wollen wir denn mitnehmen ins Spiel? Das ist ein ganz, das meine ich damit. Du bist noch viel, viel mehr als die eine eigentliche Funktion als Tank. Ja? Das hast du ja erlebt, Basti, glaube ich auch. Du hast dann den einen Charakter, deine Frau hat ja den Charakter gespielt, der ganz viele Karten ziehen darf.
Ja, genau.
Ja? Der Held per se war nicht ganz präsent im Spiel, musste aber auch nicht sein, weil deine Frau als Spielerin die Aktionskarten, die ganzen Sponsorkarten dann organisieren musste, wer kriegt wann, wie, welche.
Das
war wichtig und es hat Spaß gemacht. Deswegen, diesen Held nimmst du dann mit, wenn du auf Sponsorenkarten spielen möchtest.
Ja.
Das meinen wir damit, dass du nicht auf deine Klasse festgefahren bist, sondern du bringst einen ganz speziellen Spielstil und eine Strategie mit an den Tisch.
Ich habe Bock, das jetzt zu spielen. und jeder, der uns ja treu zuhört, weiß, dass ich jetzt nicht der größte kooperative Spielspieler bin, eben auch aus den vorhin genannten Gründen. Ich erkläre Spiele unheimlich gern und das wird mir an der Stelle sehr oft zum Verhängnis. Aber in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass es anders sein könnte. Das sollte ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren.
Ich wusste ja auch erst nicht, was mich erwartet. Ich wurde ja nur gefragt, ob ich mitspielen will. Und dann habe ich gesagt, ja. Deswegen, ich wusste ja auch in dem Moment noch nicht mal, ob es kooperativ ist oder kompetitiv.
Das ist immer meine erste Frage.
Ist kooperativ? Ja, auch so am Wochenende spiele ich immer einfach alles mit. Das ist egal, immer erstmal testen.
Das ist ja auch sehr gut, immer da offenen Geistes an die Themen dran zu gehen, ja.
Wie weit sind ihr denn auseinander, ihr beiden?
Leider viel zu weit.
Okay, ja. Weil ich habe ja Basti, habe ich ja einen Prototypen mitgegeben, sonst hättet ihr euch deswegen zusammen dann mal zu machen können, aber so dann halt nicht. Aber vielleicht schickst du ihn einfach weiter, Basti, ja, wenn du gespielt hast, kannst du ihn ja weiterschicken, sehr gerne.
Jo.
Yay, freut er sich schon. Wenn wir jetzt nochmal auf die Kampagne zu sprechen kommen, ne? Wir haben jetzt ja viel übers Spiel, Mechaniken etc. gesprochen. Wie sieht's da aus? Ist mein GameFound, Kickstarter all the same? We know it. Gibt's Stretch Goals oder sowas
ähnliches? Genau, das wollte ich auch fragen. Stretch Goals, genau.
Wir haben uns tatsächlich hier sehr, sehr lange Gedanken gemacht, wie wir diese Kampagne angehen als Verlag. Wir sind ja, wie ihr wisst, ein Independent-Verlag. Also für uns ist Crowdfunding tatsächlich das, wofür es ursprünglich erfunden wurde. Wir brauchen das, um als Indie-Verlag Sachen machen zu können. Und dementsprechend haben wir lange überlegt, wie die Tonalität der Kampagne sein soll. Was wollen wir anbieten? Wollen wir mit den großen Kampagnen in direkte Konkurrenz treten? Und die Antwort ist, können wir gar nicht. Ja, wir haben uns entschieden, ehrliche Stretch Goals anzubieten. Damit meine ich Dinge, die wir realisieren können. Dinge, die den Herstellungsprozess danach nicht absurd aufhalten. Ja, also wir haben aus Tsukuyomi, aus der allerersten Kampagne, als wir uns zum ersten Mal Kickstarter gemacht haben, gelernt, dass wir mit Zusatzinhalten in Stretch Goals vorsichtiger umgehen. Ja, damals hatten wir irgendwie legendäre Uni und sowas versprochen. Die haben wir auch alle abgeliefert, aber das hat uns einfach ein paar Wochen gekostet an Zeit. Hier haben wir jetzt gesagt, wir machen Stretch Goals, die genau das auch darstellen, was wir abbilden können. Zum Beispiel haben wir UV-Lack. Wir können uns, wenn gewisse Funding-Ziele erreicht werden, nochmal abgefahrenere Würfel in die Box reinnehmen. Wir können die Charaktersheets mit UV-Lack bestreichen, also quasi mit Glanzlack an verschiedenen Stellen. Wir können drei verschiedene Titanbeutelfarben beilegen, anstatt einen für alle. Ja, das sind Dinge, die kosten in der Herstellung konkret Geld. Und das sind für uns ehrliche Stretch Goals, sagen, wir erreichen eine gewisse Funding-Summe und davon reinvestieren wir wieder was, um das Spiel materialtechnisch besser zu machen. Ohne jetzt zu sagen, haha, wir haben 36 Sponsorenkarten, wir nehmen jetzt 5 davon raus und geben sie euch als Stretch Goals wieder. Mhm. Also ja, die Stretch Goals sind da und wir haben sie eben so gestaltet, wie ich es gerade gesagt habe. Und ansonsten haben wir uns auch auf 3 Reward-Level reduziert. Wir haben einen Einsteiger-Reward-Level mit 49 Euro, bei dem man das Spiel bekommt, also das Grundspiel bekommt. Da bekommt man kriegt man eben 2 Titanen, alle Helden, alle Stretch Goals. Mit der Taserhead-Expansion zusammen kostet dann alles 69 Euro, also 20 Euro mehr. Da bekommt man dann, wie gesagt, 2 Helden dazu, ein paar neue Sponsorenkarten und den neuen Titanen.
Jetzt kommt mein Pledge.
Genau, und dann kommt für 89 Euro, also für nochmal 20 Euro on top. Für 89 Euro kriegst du den All-In, bei dem wir Grundbox, Taserhead-Expansion haben. Wir bieten eine sehr schöne Playmat an. Wir haben so ein Foldable Dice Tray. Ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch nennt, so eine Würfelschale, die man so mit Clips zusammen machen kann, wo eben auch eine Grafik drauf sein wird. Acryl-Standys.
Ja, das finde ich schon super.
Ich glaube, allein das ist ja schon eins der Highlights neben der Playmat natürlich.
Die Standys
schauen schon ziemlich cool aus.
Ja, voll. Aber das kostet halt Geld.
Ja, klar, ja. Absolut. Ja. Absolut.
Und dann natürlich die Unlocked Stretch Goals und die STL-Datei für den Baryonala, weil wir hatten ursprünglich mal geplant, vor ein paar Jahren, dass wir auch Miniaturen dazu anbieten.
Das war jetzt meine nächste Frage, aber okay.
Ja, das hatten wir vor ein paar Jahren mal angedacht, aber auch da, hey, wir haben Tsukuyomi noch parallel in der Produktion gerade und da haben wir über 400 Miniaturen. Deswegen, wir wissen, was Miniaturenherstellung bedeutet. Deswegen, bei Titan Zero wollen wir unseren Schedule zusammenhalten. Deswegen, Acryl-Standys, super, Miniaturen. Wir bieten hier die STL-Files an. Die können wir nämlich, während das Spiel produziert wird, dann einfach quasi als digitalen Download anbieten. Und die es haben wollen, können es ausdrucken. Du hast ja auch eine von denen zu Hause, Basti, für das Gewinnspiel, gell?
Ja, habe ich, genau.
So, das ist deswegen für 49 gibt es das Grundspiel und für 89 den All-In. Also quasi für 40 Euro kriegst du alles. Falls du nur irgendwas einzeln davon haben willst, kannst du auch natürlich einzelne Sachen, zum Beispiel nur die Playmat oder nur das bestellen. Aber unsere Kampagne ist quasi ehrlich, kompakt, das, was wir als Verlag machen können. Und ganz bewusst, wir gehen auch damit transparent um. Tsukuyomi ist ja noch im Herstellungsprozess. Also auch da ist der Pledge Manager offen. Der Pledge Manager wird in den nächsten Wochen dann auch geschlossen werden, während wir quasi das eine Teil vom Team an Tsukuyomi an der Finalisierung arbeitet das andere quasi an Titan Zero. Und dann sind die beiden Projekte auch so eigen in der Timeline drin, dass sie sich gegenseitig eben nicht blockieren, sondern immer dann, wenn das andere quasi, wir müssen ja dann so 3 bis 5 und 6 Monate auf die Auslieferung und alles warten von Tsukuyomi. Diese Zeit ist natürlich perfekt, um dann direkt mit Titan Zero zu arbeiten. Ja, deswegen, da haben wir auch hier einen Absatz dazu geschrieben, dass wir eben transparent damit umgehen, dass wir Tsukuyomi immer noch ausliefern und daran arbeiten und warum wir wie wir Titan Zero da quasi eingeplant haben.
Nee, cool. Wie sieht's aus? Wann soll das Ganze ausgeliefert werden?
Laut unseres Planes wollen wir Ende diesen Jahres oder ganz früh Anfang nächsten Jahres das dann ausliefern können. Wir arbeiten da mit einem Fulfillment-Partner hier in Deutschland zusammen aus Leipzig, mit Fulfillment Europe, die mittlerweile auch ganz cool Amerika-Versand und Fulfillment quasi übernehmen. Ja, das ist unser Ziel.
Cool, also das ist dann entsprechend relativ kurzfristig gefühlt. Ne? Also,
sehr schnell, ja, wollte ich auch sagen.
Also wir kennen ja auch andere Gamefound-Kampagnen, / Kickstarter, die dann auch entsprechend länger dauern.
Okay. Ja, wir haben das Projekt ja schon einige Jahre in Entwicklung. Alle Grafiken und Illustrationen sind da. Was uns fehlt, ist das Schreiben der Druckdaten und noch belastbare Spieletests, einfach um gucken, ob es noch irgendwelche Unfeinheiten gibt, ob man da noch was anpassen muss. Ich sage nicht, dass es nichts ist, aber es ist auf jeden Fall nicht, dass wir jetzt erst in die Entwicklung gehen. Ja, deswegen irgendwas aus den letzten 7 Jahren können wir davon mitnehmen. Das ist der Vorteil.
hast ja ein paar Anläufe gehabt, ja.
Genau. Also ich würde tatsächlich wirklich gerne mal die Chance bekommen, aber ich glaube, das sind wir einfach 6 Jahre zu spät dran, dass ich mit einer Idee in den Kickstarter gehe und danach das Spiel entwickle 2-3 Jahre. Ich glaube allerdings, dass das heutzutage nicht mehr drin ist, einfach.
Die Erwartungshaltung ist eine andere mittlerweile von den
Kunden. Ja, das stimmt.
Genau, aber deswegen, ja, wir freuen uns aber, dass die Kampagne jetzt an den Start geht und machen, wir genießen das. Wir haben da Bock drauf, das Ding jetzt das wirklich, wirklich rauszubringen und die Spieletests auf dem Boardgame Theory Wochenende. Grüße gehen raus. Haben einfach gezeigt, dass wir da genau jetzt den richtigen Stand erreicht haben. Ja.
Cool. Bevor wir jetzt gleich auch schließen, was ist denn deine Hoffnung oder Erwartung an die Kampagne? Hast du da eine? Also natürlich, dass es erfolgreich ist, aber gibt's da so Erwartungshaltung auch von dir? Was weiß ich, ganz viel Interaktion über Kommentare von den Bakern etc.?
Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wir es auch schaffen, international Leute anzusprechen, weil wir da ja immer auch ein bisschen erkennen können, haben wir was Spannendes gebaut hier. In Deutschland haben wir ja ein gewisses Standing, einfach durch unsere Heimat hier. Deswegen, ich würde mich wünschen, trotz der Zollsituation, dass wir eben auch Amerikaner dabei haben, mit denen wir ja mit Tsukuyomi ein sehr starkes Publikum haben aus Amerika. Ansonsten, ich freue mich einfach, wenn das Spiel gefundet ist und wir auch das ein oder andere coole Stretch Goal freischalten, muss ich wirklich sagen. Ich fände es cool, wenn wir so einen Großteil der Stretch Goals wirklich hinbekommen, weil es dadurch einfach das Spiel nochmal haptisch geiler in die Hand kommt. Ja, so ein bedruckter oder bestickter, ich habe noch keine Ahnung, Würfel, ein Beutel, wo man die Marker rauszieht, hat schon was. Ja. Oder
Beutel sind immer cool.
Tischpräsenz ist alles.
Ja, auf jeden Fall. Ist so. Das Auge spielt mit.
da würde ich mich sehr freuen. Okay, also dass wir quasi echt ein paar Stretch Goals freischalten, die das Spiel einfach auch nochmal hübscher machen. Nicht inhaltlich ja, machen die ja nichts, sondern aber die sehen einfach noch mal geiler aus. Und dann, ehrlich gesagt, meine größte Hoffnung ist, das Spiel kommt raus, die Leute packen es auf den Tisch und haben einfach den Spaß, den wir dabei hatten.
Ja, cool.
Und dann gehe ich auf Boardgame Geek und sehe, ah, cool, wir haben eine 9,7 Bewertung und sind besser als Gloomhaven.
Gloom was?
Blumen, ja, genau. Da muss ich auch gestehen, das habe ich ja noch nie gespielt.
Was?
Husten.
Was?
Da kann ich relaten. Ich habe tatsächlich einmal gespielt und dann das Spiel auf die Verkaufsliste gesetzt.
Eins habe ich gespielt, hier, Pranken des Löwen, die kleine Version. Die habe ich gespielt und dann habe ich es auch auf die Verkaufsliste gesetzt.
Bei mir ist aber ganz schnell erklärt, ich bin einfach kein Dungeon Crawler und meine Frau auch nicht. Und mit wem soll ich spielen, wenn ich selber schon keinen Spaß dran habe? Aber ich wusste das tatsächlich nicht. Das ist so interessant. Ich habe einfach nicht gewusst, dass es das, was Gloomhaven ist. Ich habe es mir damals gekauft und war total gehypt, habe es auf den Tisch gestellt und habe dann erst festgestellt, das ist ja ein Genre, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Kennt ihr das? Das war so, das ist aus einer Zeit noch, als man noch die Genre noch gar nicht so richtig auseinanderhalten konnte.
Ja, das auch das Gefühl kenne ich, wobei tatsächlich, ich bin eigentlich auch kein Dungeon-Crawler-Fan, aber das hat mich durch die Pandemie getragen.
Was dann? Bei uns war es
Kings Dilemma. Ja, ach so, ja, das war auch cool, ja.
Ja, bei mir war Kings Dilemma, wo ich sage, okay, das hat ziemlich viele Boxen gecheckt bei mir, aber Gloomhaven war es tatsächlich einfach nicht und ich habe dann auch mehrere, danach immer weiter noch aus der Zeit verschiedene Spiele zugeschickt bekommen aus Kickstarter, die ich damals mitgemacht habe, unter anderem das mega geile Hellboy-Brettspiel, das sich dann auch als Dungeon-Crawler entpuppt hat und ich so, nein! Und da war es aber schon zu spät, da habe ich erst danach geblickt, dass das ein Genre ist, das mir einfach gar nicht zusagt. Und deswegen sind dann leider so ein paar Kickstarter direkt auf den Stapel gewandert. Wirklich, wirklich schade. Ihr seht wunderschön aus. Ich hätte euch gerne gemocht, aber das wird mit uns nichts.
Lehrgeld nennt man das.
Ich immer eher mit meinem Sohn. Also das geht mit dem ganz gut.
Ja, ja. Aber es gibt ja einfach Spielegeschmäcker und das ist einfach so eine Erkenntnis für mich. Deswegen kann ich mittlerweile sagen, Dungeon Crawler sind wirklich fast per se nichts für mich. Es muss schon ganz viel zusammenkommen, dass ich da viel Freude dran habe.
Ich sehe dich schon so richtig. Thank you, but no thank you.
Ja, ja. Aber immer wertschätzen. Also ich finde, ja. Gloomhaven hat das, was es wirklich genial gemacht. Gar keine Frage. Ganz, ganz toll. Aber die Grundprämisse war schon nicht meins.
Ja, ja. Nee, kennen wir. Das muss es hier und da mal geben.
Und ich habe das jetzt absichtlich ein bisschen ausführlicher beantwortet, weil bestimmt ein paar Leute sich die Fußnägel hochgerollt haben, als ich das gesagt habe. Das hat nichts mit der Qualität des Spiels zu tun. Das hat einfach mit dem Genre zu tun. Und das habe ich erst sehr, sehr spät verstanden.
Ja, dann spielst du kein Gloomhaven, spielst du Frosthaven. Ne?
Ach so, ja, jetzt da.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss.
Vielen Dank für eure Zeit. Es hat wirklich, die Zeit ging wie im Flug schon mal wieder. Und ihr hat super viel Spaß gemacht mit euch. Ihr seid echt, also keine Wunder, dass ihr 60 Folgen habt.
Und dass es noch mehr kommen, hoffentlich.
Sie machen uns ja Spaß, ne? Solange wir uns verstehen, ist es ja immer.
Ja, das merkt man. Also ihr beiden, dass ihr gut harmoniert, merkt man ja sowieso.
Danke.
Thanks for the flowers, wie man so schön sagt. Vielen Dank.
Wen habt ihr denn so? Wer wäre denn euer Lieblingsgast mal, den ihr einladen möchtet?
Da ist die Liste lang, würde ich sagen. Basti, fang
dann,
du mal
dann
an.
Dann entscheide ich sofort. 3 Sekunden, wer?
Boah, ich wüsste gar nicht. Nee, hätte ich keinen großartigen. Also bis jetzt haben wir viele sehr gut gefallen, die schon da waren. Eigentlich hatte ich ja meine Lieblingsgäste schon teilweise hier. Eigentlich stimmt, damals muss ich sagen, den Matthias Wigge, klar, weil er eins meiner Lieblingsspiele gemacht hat. Das war ein Highlight für mich, der war ja aber jetzt schon bei uns. Deswegen, ja, und sonst eigentlich immer, ich bin eigentlich immer glücklich, wenn wir Gäste haben, mit denen wir dann gut harmonieren, also muss ich sagen. Ich socialize gern. Also deswegen habe ich da gar nicht so die festgelegten Gäste. Ja, ich hatte mit jedem auf seine Art und Weise, egal wie, immer coole Folgen und Spaß. Deswegen kann ich gar nicht sagen.
Ich kann mich da auch so ein bisschen dran anschließen an dem, was du sagst, Basti. Denn es ist immer wieder schön, also ne, diese Bandbreite zu haben zwischen aufstrebenden Game-Designern und auch Alteingesessene, also oder welche, die jetzt zum Beispiel wie Matthias Wigge dann halt stark etabliert sind mit dem ersten Game. Da hat er auch massiv Glück gehabt. Weil du einfach, ne, es ist immer wieder faszinierend und das ist wie beim Brettspiel selbst, zu lernen, wie die Menschen so sind, ne, also im Dialog etc. Genau. Und ich finde, egal mit welchem Brettspieler du so zusammen bist, am Ende des Tages haben wir ja immer einen gemeinsamen Punkt, das ist das Brettspiel und das ist dann halt eine ganz eigene Klasse Mensch, ne?
Ja.
Und deswegen, ja, kann ich mich mit allen, die was mit Brettspiel zu tun haben oder auch gerne selbst spielen, immer freuen, in einem Interview oder beim Spiel selbst. Aber um einen Namen zu nennen, Stefan Feld.
Falls er zuhört.
Aber du hast einen spannenden Punkt angesprochen. Ich finde, die Brettspiel-Community ist eine Gruppierung von Leuten, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Und trotzdem setzt du dich an den Spieltisch. Hey, habt ihr noch einen Platz frei? Ja klar, setz dich hin und dann erklärst du das Spiel. Und du hast mit denen eine gute Zeit. Du würdest das Portemonnaie auf dem Tisch liegen lassen und wissen, im schlechtesten Fall sind 5 Euro mehr drin am Ende. Egal, ob die Leute kennst oder nicht. Und manchmal geht man vom Tisch auf und sagt, wie heißt du eigentlich? Aber wisst ihr, was ich meine?
Ja, absolut.
Das ist so, das erlebe ich in der Brettspielszene. Sofort.
Ja.
Also, ach so, was machst du beruflich? Was fragst du denn für langweilige Sachen? Wir haben gerade das und das erlebt, verstehst du?
Genau das mit beruflich etc., ne? Also es ist plötzlich egal, welchen Stand du hast, Beruf du hast, wie viel Geld du auf dem Konto hast, weil wenn du es hier auf dem Brettspiel irgendwie verschissen hast, dann kannst du Millionen auf dem Konto haben. Genau.
Ja, hast du trotzdem verloren. Ja,
ja. Aber das ist doch das Besondere dran, oder?
Genau, absolut. Und das zieht sich schön, also, und das ist jetzt auch meine Erfahrung über die letzten Folgen und Jahre, es ist tatsächlich fast egal, ob du dich jetzt mit einem Brettspielautor ein Brettspiel, also Entwickler, also im Hintergrund, im Verlag etc. oder mit einem Brettspieler an sich unterhältst, es ist immer ein gefühlt wieder dieselbe Type Mensch, die immer diese Offenheit erstmal hat. Und das finde ich einfach mega cool.
Alleine schon, oh, was Neues. Ja. Lass uns das neue Spiel spielen. Das ist zwar für den, das kann man interpretieren mit, ja, man braucht immer was Neues, braucht neue Erfindungen. Aber es ist Interesse an was Neuem. Das ist das Entscheidende dabei. Du gehst ja nicht los und sagst, ich will jetzt möglichst viel Geld für neue Spiele ausgeben. Aber das ist interessant und das ist interessant. Also als Brettspieler ist man offen für Neues und interessiert daran, neue Sachen kennenzulernen. Und dann sagst du, maximal, ich bin gerade heute Abend nicht in der Lage, was krass Neues zu lernen. Aber generell ist jeder Brettspieler interessiert daran, noch das und das und das und das und das zu erleben. Und das sagt aber auch ganz viel über die Weltoffenheit und die gedankliche Offenheit von Brettspielern aus. Ja. Und deswegen, ja, ich gebe dir recht, du kannst hier in diesen Podcast jeden reinsetzen. Du würdest dich 1,5 Stunden unterhalten können.
Genau, richtig. Mhm. Und das ist bis dato auch immer der Fall gewesen und hat auch bis dato immer Spaß gemacht und hatte bis dato auch keine schlechte Erfahrung. Das finde ich echt cool.
Deswegen danke, dass ich heute Teil davon sein durfte.
Danke, ja, ich war auch sehr froh, dass du Zeit hattest, weil ich wollte, du warst auch einer auf der Liste, den ich auch gerne in einem Podcast gehabt hätte.
Dann kannst du das hier abhaken jetzt.
Ja, jetzt kann ich es abhaken.
Bis zum nächsten Spiel quasi.
Genau.
Da ich als Spielerfinder immer an was Neuem arbeite, wird es auch ein neues Spiel geben.
Ja,
ich komme sehr gerne wieder mit einem neuen Spiel vorbei oder auch mit alten oder mit gar keinem, einfach nur zum Quatschen.
Ja. Sehr gerne.
Weil ich hätte auch noch zig Fragen an euch, aber das ist euer Podcast, deswegen will ich den nicht. Deswegen
wir können ja einmal wir drehen eine Folge den Spieß umgedreht machen.
Genau.
Account me in, also sagt mir Bescheid, wann und wo und ich bin dabei. Ich hab einen Katalog voller Fragen an euch, weil ich auch wenn ihr das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen selbstverständlich findet, aber mich und viele andere Menschen, da seht ihr sehr wohl, was motiviert euch, da trotz Familie und Beruf und sowas sich abends hinzusetzen, diese Interviews zu machen, diese Podcasts aufzunehmen, die zu schneiden, zu veröffentlichen, da steckt ganz viel Liebe für das Hobby und für viele andere Dinge drin. Das wäre auch mal interessant, da mal mehr zu hören. Vor allem 60 Folgen passieren nicht so von alleine und über Nacht und ohne Arbeit.
Ja, das stimmt. Aber solange es Spaß macht. Ja.
Ja, aber das
und deswegen, das immer weitermachen. Aber ja, genau.
Viele und mich interessiert eben, was ist denn der Spaß dabei, verstehst du? Bei einem Brettspiel ist es offensichtlich, was der Spaß dabei ist.
Ja, das stimmt.
Podcast klingt für viele erstmal nach langer Verpflichtung, Kohärenz, Disziplin und es macht oft bestimmt auch keinen Spaß, dieses Zeug dann auch noch zu editieren, online zu stellen und bla bla. Deswegen, ja, wenn ihr so eine Folge machen wollt, ich wäre wirklich interessiert und hätte auch ein paar Fragen.
Auf einen Punkt kann ich natürlich auch eingehen, da kann ich ja sagen, klar, das Schneiden an sich, das macht nicht wirklich Spaß, weil das zieht sich dann auch und so, ne, alles ins Reine bringen, dann das, aber das Hochladen und so geht ja dann meistens. Mittlerweile hast du ja auch Plattformen, wo das alles funktioniert. Das Schneiden ist halt oft dann das Problem. Aber Grunde genommen, sich hier hinsetzen und dann auch einfach so zu sinnieren. Ich meine, wir treffen uns ja meistens auch noch vor der Folge und quatschen so ein bisschen. Da wir ja auch nicht in der Nähe wohnen, so sehen wir uns dann halt wenigstens und können quasseln. Ja, und dann einfach Leute oder einfach über die Spiele, die wir gezockt haben. Wir sind ja sowieso ein bisschen anders strukturiert als vielleicht andere Podcasts oder so. Wir reden einfach so frei raus oft. Und dann kommen wir ja von Stöckchen auf Steinchen und andersrum. Das ist aber so. Aber ich glaube, das macht uns dann so aus. Und das ist halt einfach, wir machen den Podcast nicht, weil wir sagen, ah ja, wir müssen investigativ sein und wir müssen hier alles raushauen.
Ein bisschen manchmal.
Aber ich glaube, wir haben einfach Spaß dran. So, und das ist, glaube ich, so, was uns antreibt. Also ich habe einfach Bock drauf, sagen wir es mal so.
Aber da, ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr noch dahinter, aber das klären wir mal anders.
Genau, ja, das klären wir dann mal anders.
Also, aber Cliffhanger taken, das wird eine Fortsetzungsfolge hier, ich sehe schon. Dann planen wir die auf jeden Fall ein, ich hätte Bock.
Ja, ich auch. Folge 70, 80 oder 90.
Ja, let's do so.
Leute, cool. Vielen Dank, ich hatte Spaß und danke, dass ihr die Möglichkeit gehabt, dass ich über meine Sachen erzählen durfte, über Titan Zero, aber auch die anderen Sachen. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Danke, dass du da warst. Aber wir moderieren jetzt mal ab, sagen wir mal so, kommen wir mal zum Ende. Und dann darfst du auch am Ende nochmal über Titan Zero und so. Schluss hat immer der Gast nochmal das Wort, sozusagen. Und dann ja, möchte ich mich auf jeden Fall bei den Zuhörern bedanken und bei dir, Felix, dass du hier warst. Und ich hoffe, allen hat die Folge wieder Spaß gemacht. Deswegen lasst gerne ein Like oder Kommentare da oder schreibt uns privat an. Wir sind immer für Wünsche, Kritiken oder alles immer offen. Und ansonsten würde ich sagen, schaut euch morgen, wenn die Folge hier rauskommt, dann die Kampagne an zu Titan Zero. Also ich bin dabei. Ich fand das Spiel echt cool, muss ich sagen. Und deswegen, ja, damit bin ich dann fertig und höre jetzt auf zu brubbeln und dann darf Phil noch.
Bis denn. Same hier. Ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Folgen und without further ado, vielen Dank, Felix. Die letzten Worte sind von dir an die Zuhörerschaft gerichtet.
Also dann nochmal herzlichen Glückwunsch zur 60. Folge. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt dazu und vielen Dank an die Zuhörer, die dabei waren. Ich würde mich wirklich über jeden freuen, der bei uns dabei ist, morgen in der GameFound-Kampagne für Titan Zero. Wir als Independent-Studio freuen uns über jeden Einzelnen, der uns unterstützt. Von daher vielen, vielen Dank und habt einen ganz tollen Start in die Woche.
Tschö.
Servus.